Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz. Hallo. Twitter ist mal wieder in den Schlagzeilen. Der Quellcode nämlich lag eine Weile offen im Netz herum, sprich, damit könnten Daten abgegriffen werden oder die ganze Plattform sabotiert werden. Dabei, so stellt sich auch jetzt wieder heraus, braucht es eigentlich gar keine Sabotage von außen. Wie Elon Musk selbst in einer E-Mail an seine Mitarbeiter zugab, ist der Mikroblogging-Dienst nur noch die Hälfte wert. Gekauft hatte ihn Musk für 44 Milliarden Dollar, nun seien es nur noch 20 Milliarden. Ein Eingeständnis des eigenen Versagens war das allerdings nicht. Wie es weitergeht in der Saga des Twitter-Niedergangs, wir werden es weiter verfolgen. In dieser Sendung allerdings haben wir andere Themen für Sie. Es ist Streik in Deutschland, Warnstreik besser gesagt, oder wie der Spiegel beispielsweise schreibt, Deutschland ist lahmgelegt. In der Regel kommt es in Deutschland erst zum Streik, wenn Tarifhandlungen scheitern oder in einer Sackgasse stecken aus Sicht der Arbeitnehmerseite. Und der Streik bekommt in der Regel wesentlich mehr Aufmerksamkeit als die Tarifverhandlungen zuvor schon. Deshalb, weil diese Verhandlungen ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Kommunikationswissenschaftlerin Christina Fiehmann von der Uni Mainz hat gleichwohl die Rolle von Medien bei Tarifverhandlungen untersucht. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, inwieweit Medienecho, Medienresonanz bei Tarifauseinandersetzungen eine Rolle spielen.
Ich würde sagen, eine große Rolle. Die Tarifpartner würden ja wahrscheinlich widersprechen und sagen, das spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Aber unsere Forschung zeigt an verschiedenen Stellen, dass sehr wohl sehr intensiv darüber nachgedacht wird, wie Dinge öffentlich aufgenommen werden. Gerade auch im Vorfeld wird viel, viel darüber nachgedacht, wie Dinge öffentlich gut verkauft werden können, welche Wirkung bestimmte Dinge entfalten können, bestimmte Argumente, Positionen, Herangehensweisen. Und all das hat jetzt natürlich nicht einen unmittelbaren, direkten Einfluss, aber gerade diese vielen Gedanken, die man sich im Vorfeld macht, führen natürlich dazu, dass eine bestimmte Richtung eingeschlagen wird. Also in einem der Interviews, die wir mit Tarifakteuren geführt haben, hat zum Beispiel einer der Interviewpartner gesagt, naja, es sei ja kein Geheimnis, dass manche Forderungen eher öffentlich gepusht werden, weil sie öffentlich leichter zu verkaufen sind, obwohl es gar nicht deren Kernforderung beispielsweise ist.
Das heißt, Sie haben für Ihre Studie mit Tarifparteien gesprochen, also mit Vertretern von Tarifparteien. Wie gehen die denn mit diesem Wissen eigentlich um?
Das Wissen darum, ob das und wie das öffentlich stattfindet, spielt, je nachdem, was für eine Tarifpartei es ist, eine ganz unterschiedliche Rolle. Also zunächst gibt es die, die, wie Sie sagen, relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und für die ist es oft so ein Empfinden von, ja, das ist schon schade, weil wir kämpfen ja auch für unsere Mitglieder. Und es ist ja auch eine wichtige Angelegenheit, für die wir uns da einsetzen. Und das findet öffentlich irgendwie keinerlei Resonanz. Also das wird auch als schade empfunden. Gleichzeitig gibt es natürlich die wenigen, die dann sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil es ihnen beispielsweise gelingt, sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen durchzuführen oder weil sie aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft ohnehin schon sehr stark im Mittelpunkt stehen. Und das machen die sich natürlich durchaus auch zunutze. Und für die ist das enorm bedeutsam, vor allen Dingen dann, wenn die halt Mitglieder gewinnen wollen und müssen. Und gerade bei sehr großen Gewerkschaften beispielsweise ist das ein sehr, sehr großer Punkt, dass öffentliche Aufmerksamkeit im Prinzip auch als Schlüssel zur Mitgliedergewinnung gilt.
Warum ist es denn so, dass bei Streiks im Pflegebereich zum Beispiel es ein viel geringeres Echo gibt, also Gefühl zumindest, als bei Streiks im öffentlichen Dienst, wie wir es jetzt heute zum Beispiel erleben, den Warnstreik?
Ein zentraler Punkt, das wir in einer früheren Studie auch gesehen haben, ist, dass vor allen Dingen Medien sich sehr stark danach richten, wie groß die Auswirkungen der öffentlichen Breite sind. Klar, die denken natürlich an ihre Leserinnen und Leser. Wenn jetzt Streiks im öffentlichen Nahverkehr beispielsweise sind, dann sind natürlich die Auswirkungen enorm. Dann spüren das sehr, sehr viele Menschen im Alltag. Wohingegen beispielsweise Arbeitskampfaktionen im Pflegedienst, dadurch, dass es zum Beispiel ja auch immer Notdienst gibt und so weiter, meistens nicht so die starken Auswirkungen im unmittelbaren Alltag haben. Und ansonsten kommt dann natürlich noch hinzu, wer letztlich im Prinzip streikt und was da für ein öffentliches Image vorherrscht. Und da hätten jetzt eigentlich die Pflegebediensteten eine gute Chance, aber auch so bei Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die in der Öffentlichkeit das Image haben, ja, die verdienen eigentlich zu wenig, es erfährt nicht genug Wertschätzung, diese Bevölkerungsgruppe. Und dann ist da schnell eine Solidarität, gerade auch unter vielen Medien beobachtbar, wohingegen natürlich bestimmte Berufsgruppen, die ohnehin als eher Hochverdiener gelten, denen wird durchaus mal das Recht abgesprochen, das ganze Land lahmzulegen, nur dafür, dass sie in Anführungszeichen noch ein bisschen mehr Geld generieren können. Das sind dann zwei so zentrale Aspekte, also die breite Betroffenheit in der Bevölkerung durch die Streiks und natürlich auch das Image der Berufsgruppe, für die gerade gekämpft wird.
Ja, Sie haben gerade vom Verständnis auch von Medien für gewisse Streiks gesprochen. Wie nehmen denn nach Ihrer Studie Verhandlungsführer oder Verhandlungsteilnehmer überhaupt die journalistische Berichterstattung wahr?
Sehr, sehr intensiv. Also wir wissen auch von einer groß angelegten Umfrage unter Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, dass eigentlich durchweg alle Medienberichterstattung sehr intensiv beobachten, gerade auch wenn es ans Streiken geht, da viele auch ein sehr professionelles Monitoring eingerichtet haben, wo sie genau wissen, okay, jetzt steigt gerade das Volumen an und in die Richtung geht so ein bisschen die Kommentierung und der Tenor entwickelt sich in die Richtung. Also das heißt, wird sehr, sehr eng beobachtet, auch von den Verhandlungsexperten, die ja eigentlich hinter verschlossenen Türen sitzen.
Wie wird die denn bewertet?
Also jetzt zum aktuellen Geschehen kann ich natürlich nicht sagen, dazu wissen wir es nicht, aber so aus der Vergangenheit weiß man, zum einen wird so in der Breite oft kritisiert, dass die Fakten nicht immer ganz korrekt dargestellt werden. Viele finden auch, dass es oft zu verkürzt dargestellt wird. Ein prägnantes Beispiel, gerade auch aus einer ausführlichen Interviewstudie, die wir hatten, war hier, dass dann oft beklagt wird, ja, es ist ein Fokus auf die Gehaltsforderung. Dabei gehört zur Gehaltsforderung ja mindestens auch die Laufzeit. Aber das fällt dann oft schon hinten runter. Das ärgert natürlich viele, weil ihre Forderungen oft komplex sind und davon leben, dass natürlich sie in Gänze wiedergegeben werden. Was tatsächlich aber auch stattfindet, ist, dass die Tarifpartner durchaus für einzelne Journalisten sehr, sehr hohe Wertschätzung haben, wo sie sagen, ja, das sind echte Tarifexperten. Da merkt man auch, dass die sich schon sehr, sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und dann auch eine sehr elaborierte Meinung haben. Was interessant ist, ist tatsächlich, wir hätten damals erwartet, dass natürlich gerade bei so einem Zweierkonflikt, wo es wirklich so die Seite A und B gibt, das wie so prädestiniert für Parteinahme ist. Und das wird aber tatsächlich gar nicht so sehr von den Tarifpartnern gesehen. Also sie sagen, ja klar, gibt es immer mal wieder hier und da von Einzelnen das Phänomen, dass man hier pro Arbeitgeber oder pro Gewerkschaft Kommentierungen sieht, aber das sei kein in der Breite beobachtbares Phänomen, das wirklich tatsächlich groß Partei genommen wird zugunsten der einen oder anderen Seite.
Sagte die Kommunikationswissenschaftlerin Christina Fiehmann, die wir wegen des Streiks im Auto erwischt haben. Und wir machen einen Abstecher in die USA. Dort bilden die Hispanics inzwischen die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe. Doch Medien, die explizit für Bürger mit lateinamerikanischen Wurzeln und auf Spanisch berichten, gibt es nur sehr wenige. Das will Americano Media nun ändern. Das Medien-Startup mit Sitz in Miami will zum spanischsprachigen Fox News werden und bis zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr seine Klientel auf allen Kanälen wie Radio, Fernsehen, Social Media und Streaming-Plattformen mit Nachrichten und konservativen Kommentaren versorgen. Der durchschnittliche Latino, so glaubt man bei Americano Media, vertrete die Werte der Republikaner, Sinje Stattlich berichtet.
Americano Media is a new media platform that caters to the underserved segment of Hispanic conservative patriots. No more fake news. Americano Media. Esto es real.
So wirbt das US-Medienunternehmen Americano Media für sein Programm. Keine Falschmeldungen mehr, nur noch die Wahrheit. Die Zielgruppe? Hispanics, die konservative Patrioten sind. Gründer Ivan Garcia Hidalgo hat in der Vergangenheit für republikanische Politiker wie Mitt Romney gearbeitet und zuletzt Donald Trump im Wahlkampf unterstützt. Auf eine Anfrage von Medias Res hat der Sender nicht geantwortet, aber in einem Interview im vergangenen Jahr erklärte Garcia Hidalgo, nie sei es Hispanics in den USA besser gegangen als unter Trump.
What we really did was try and bring some balance.
Wir haben Americano Media gegründet, um für mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Auf Englisch gibt es Fox und neue Sender wie Newsmax und OAN, aber auf Spanisch gibt es nur Univision, Telemundo und CNN Español und die sind alle links und verbreiten die Positionen der Demokraten. Wir müssen dagegenhalten. Americano Media will nach eigenen Angaben massiv ausbauen und sein Programm im kommenden Jahr auf 25 Radiostationen und im Kabel Kabelfernsehen verbreiten. Dafür hat der Sender Personal von anderen spanischsprachigen Medien abgeworben. Zu seinen Gesichtern zählen unter anderem Mayra Flores, eine in Mexiko geborene ehemalige republikanische Kongressabgeordnete, und Jesus Marquez, einst Kandidat der Republikaner in Nevada, der in seiner Sendung Battleground Americano die politisch hoch umstrittene Abtreibungsfrage kommentierte. Die Liberalen haben sogar die Sprache verändert, um ihre Agenda des Todes durchzusetzen. Denn wenn man um jeden Preis versucht, ein Baby nicht nur im Bauch der Mutter zu töten, sondern auch, wenn das Baby schon geboren ist, dann ist das nichts anderes als eine blutige Agenda des Todes. Illegale Einwanderung, Beschimpfen von Minderheiten, Wahlbetrug. Die Themen von Americano Media erinnern tatsächlich an Fox News. Evelyn Perez-Verdia sagt, der Sender knüpfe an Kampagnen von Desinformation in spanischsprachigen WhatsApp- und Telegram-Gruppen an, die oft spezifische Subkulturen ins Visier nehmen. Sie hat in Florida eine Organisation gegründet, die gegen Falschinformationen in spanischsprachigen Medien kämpft. Mir macht das Sorgen, dass die Journalisten bei Americano Media die Wahrheit verdrehen und permanent die Regierung schlecht machen. Sie sind nicht objektiv. Mit ihren Falschinformationen schaden sie unserer Demokratie. Das wird noch ein harter Kampf für uns, denn sie werden weitermachen. Sie haben die Wahlen 2024 im Blick. Traditionell wählen Latinos eher die Demokraten. Laut verschiedenen Studien haben die Republikaner in den vergangenen Jahren allerdings aufgeholt. So gaben etwa in den Wahlen zum Repräsentantenhaus 2022 39% der Latinos den Republikanern ihre Stimme, 10 Prozentpunkte mehr als noch 2018. Alejandro Alvarado, Journalismusprofessor an der Florida International University, glaubt, dass sich dieser Trend noch verstärken wird. Ob Americano Media allerdings wirklich zum spanischsprachigen Fox News werden kann, hält er noch nicht für ausgemacht.
They're launching very aggressively. They have the money.
Americano Media geht sehr aggressiv in den Markt. Sie haben Geld, sie haben überall in den USA Leute. Aber ob es aufgeht, ihre Erfahrungen aus Südflorida auf den Rest des Landes zu übertragen, bezweifle ich. In Staaten wie Arizona, New Mexico oder Texas gibt es konservative Latinos, aber auch eine starke demokratische Tradition. Es wird nicht einfach für Americano Media. Ich hoffe, dass sie ihre journalistischen Standards anheben. Dann können sie eine Chance haben.
Das sagte der Journalismusprofessor Alejandro Alvarado, Senior Stattlich. Wenn Kinder Kinder töten, bleiben wir Erwachsene ratlos zurück, wie zurzeit im Fall Freudenberg. Die Bürgermeisterin des Ortes hat nun einzelne Medien hart kritisiert. Wie sie der Wochenzeitung Die Zeit erzählte, hätten Pressevertreter Kinder auf dem Schulweg angesprochen und ausgefragt. Gleichwohl seien Journalisten wichtig, denn die Alternative hieße, die Berichterstattung jenen zu überlassen, die in sozialen Netzwerken versuchten, Gerüchte zu Nachrichten zu machen. Vor allem auf TikTok kursierten immer noch Bilder vom Opfer und den mutmaßlichen Täterinnen. Meine Kollegin Vivian Leue beobachtet als NRW-Korrespondentin den Fall. Frau Leue, können Sie die Kritik der Bürgermeisterin nachvollziehen?
Ja, also das muss man differenziert betrachten. Zu Beginn war die Berichterstattung schon eher abwartend, auch zurückhaltend, als die Leiche gefunden wurde und noch unklar war, ob es das Mädchen ist zum Beispiel. Da wurde schon ihr Bild verpixelt, mit dem die Polizei zuvor öffentlich nach ihr gesucht hatte. Dann gab es diese Pressekonferenz mit den Hinweisen oder auch den Informationen, dass eben zwei Kinder das Mädchen getötet haben. Und da merkte ich natürlich bei den Nachfragen einiger Kolleginnen und Kollegen schon, da wurde immer wieder nach dem Motiv nachgefragt, nach Hintergründen, Freundschaftsbeziehungen zwischen den dreien. Sie wollten eben mehr wissen, bekamen aber keine Antworten. Und ja, offensichtlich haben dann einige wenige diese Antworten vor Ort gesucht. Aber die Bürgermeisterin sagte ja auch, dass viele Medien durchaus seriös und ausgewogen berichtet hätten. Und ich würde auch sagen, das war die große Mehrheit, die die Persönlichkeitsrechte gewahrt hat. Also zum Beispiel wenig über die Familie des Opfers, der Luise, oder die Täter, der Täterinnen geschrieben hat. Auch deren Identität wurden ja von Nicht-Medien eben über soziale Netzwerke gepostet und kommentiert bei TikTok. Und das wiederum wurde dann auch kritisch in vielen Medien aufgegriffen, auch in Boulevardmedien, und dort auch eingeordnet. Also zum Beispiel erklärt, dass Algorithmen solche Themen dann noch besonders pushen bei TikTok und dass das Netzwerk mit dieser Hysterie natürlich vor allem Geld verdient. Dann wurden auch Tipps gegeben, wie man dann mit seinen Kindern darüber sprechen kann. Also unterm Strich, ja, ich verstehe die Kritik natürlich gut, Kinder anzusprechen. Das entspricht nicht der journalistischen Ethik. Da ist auch Kindeswohl gefährdet und Kinder wissen natürlich nicht, wie sie mit Journalisten umgehen sollen, dass sie zum Beispiel auch Nein sagen dürfen, wenn sie gefragt werden. Aber es scheint doch eher die Ausnahme gewesen sein, diese Art von Recherche.
Die Familien der beschuldigten Mädchen haben Freudenberg unterdessen verlassen, vermutlich auch, weil viel Hass in den sozialen Netzwerken zu lesen war. Gleichwohl ist ja Freudenberg auch ein kleiner Ort. Wer ist denn ohne TikTok nicht auch ein leichtes gewesen, die Mädchen zu identifizieren?
Auf jeden Fall. Also allein durch eine Recherche vor Ort, wie es eben ja dann auch passiert ist. Also man hätte sich nur vor die Schule stellen müssen. Da gibt es auch nicht so viele Schulen in Freudenberg. Und dann findet man schnell jemanden, der etwas sagt und dann auch Namen nennt. Aber im Internet, das muss man schon sagen, geht so etwas natürlich einfacher, weil die Täter, damit meine ich jetzt die, die die Identitäten öffentlich machen, Fotos weiterverwenden, Hass verbreiten, was ja auch in dem Maße nicht erlaubt ist. Auch Fotos weiterzuverwenden ist ja nicht erlaubt. Die können natürlich im Internet weitestgehend anonym bleiben. Und bei einer Recherche von Journalisten vor Ort bleibt man nicht anonym. Da ist klar, da tritt man für ein Medium auf und auch mit seinem Gesicht und seinem Namen. Und da ist einfach auch diese moralische Grenze, das zu tun, etwas größer. Also ob es ohne TikTok zu dieser großen Verbreitung oder dieser Hasswelle gekommen wäre, würde ich doch als fraglich bezeichnen. Und man muss auch sagen, vor Ort herrscht keine Wut oder Hass vor, sondern vor allem Trauer und ja, ein Gefühl der Unfassbarkeit.
Die Staatsanwaltschaft will keine Informationen über das Tatgeschehen und das Motiv öffentlich machen. Das wird kritisiert, unter anderem vom Medienjuristen Tobias Gostomczyk von der TU Dortmund. Er sagt, natürlich seien Minderjährige zu schützen, aber über die Tat müsse man berichten. Dafür sei diese nämlich zu spektakulär. Hat er recht?
Ja, ich sehe das etwas anders, beziehungsweise ich würde ihn fragen, wo ist denn dann die Grenze? Also ist sie dann beim Motiv oder müsste man dann noch tiefer graben, auch nach der Freundschaft der drei Mädchen, wie der Psychologen fragen, wie das alles einzuordnen ist oder ob die Familien eine Rolle gespielt haben? Also wo ist dann wirklich die Grenze? Und unser Gesetz zieht ja eine deutliche Grenze, nämlich bei 14 Jahren, dann erst beginnt die Strafmündigkeit. Ich glaube, der Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen hat etwas, wie ich finde, Gutes gesagt. Er sagte, wir müssen aushalten, nicht irgendetwas zu sagen, nur weil man das Schweigen nicht aushält. Und es ist eben so, dass diese Tat unfassbar ist und möglicherweise auch einfach unerklärlich bleibt. Also da können wir noch so sehr recherchieren, Fakten wissen wollen, PsychologInnen als ExpertInnen heranziehen. Es wird vielleicht nie die Erklärung geben, die diese Tat dann begreiflich macht. Und die Frage ist, ob wir das dann als Medien überhaupt noch als Aufgabe haben oder da muss die Gesellschaft dann miteinander ins Gespräch kommen.
Vielen Dank. Eine Einschätzung von NRW-Korrespondentin Vivian Leue. Religionsvermittlung via Social Media? Ja, warum eigentlich nicht? Zumindest ist ein Mönch in Kambodscha damit sehr erfolgreich, und zwar auf TikTok. Das gefällt natürlich, wie das dann immer so ist, nicht jedem. Vor allem die Prominenz, die damit verbunden ist, wird auch manchmal geneidet. Florian Barth über den TikTok-Mönch von Kambodscha.
So klingt es, wenn buddhistische Mönche in einem Tempel singen. Doch diese Klänge kommen aus einem TikTok-Video. Bo Pisay ist Mönch und hat viel zu tun. Er studiert an der Universität von Battambang im Nordwesten Kambodschas. Neben Beten und Büffeln für die Uni hat er noch eine weitere Beschäftigung. Er schneidet Videos für Social-Media-Plattformen. Sein bislang erfolgreichster Post, ein Video in Corona-Zeiten, das sich fast 500.000 Menschen angesehen haben. Was hat sich der 22-Jährige dabei gedacht? Er habe einfach nur erzählt, wie er sich in der Zeit fühlte. Dass er sich die gleichen Gedanken machte wie viele andere Menschen auf der ganzen Welt. Covid-19 ist so gemein, so nervig. Viele haben darunter gelitten, konnten nicht raus, waren abgeschnitten von der Welt. Ich wollte auch teilen, was mir durch den Kopf ging. Das war alles. Ein viraler Hit. Und auf einmal kannten alle den TikTok-Mönch. Darf man das als Buddhist? Da scrollt man auf der Plattform durch Luxus-Lifestyle, Beauty-Tipps und Tanzeinlagen und mittendrin religiöse Botschaften. Unter Buddhisten in Kambodscha umstritten, denn Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das passt nicht zu den Werten, finden viele. Einer, der digitaler Verbreitung trotzdem etwas abgewinnen kann, ist Hak Sieng Hai. Der 38-jährige Mönch führt regelmäßig Touristen durch Tempelanlagen, erklärt ihnen den Geist der buddhistischen Lehre, warum es zum Beispiel wichtig ist, zu meditieren. Doch auf diesem analogen Weg erreicht er immer weniger junge Leute. In die Tempelanlagen strömen immer mehr Ältere. Der Mehrwert ist bei Social Media, dass auch die junge Generation verstehen kann, was Buddhismus ausmacht, was wir hier eigentlich tun. Die Lehre von Buddha verbreiten, das erwarte ich mir davon. Das ist der Grund, warum ich diese Medien nutze, TikTok, Facebook oder YouTube. Er selbst hat fast 500.000 Follower auf Facebook. Während wir das Interview führen, sitzt er vor einem Hotel in Siem Reap. Immer wieder kommen junge Leute vorbei und wollen ein Selfie mit ihm machen. Er ist ein Social-Media-Star, auch wenn er das nicht will. Von anderen Mönchen wünscht er sich nur rein religiöse Inhalte, keine bunten Filme, keine banalen Alltagstipps. Die rote Linie sei da, wo es darum geht, Buddhismus als Lifestyle darzustellen. Ich will damit nicht irgendwie berühmt werden. Die Lehre Buddhas sollte man verbreiten, unsere Tradition in Kambodscha, sonst nichts. Mehr als 10.000 Kilometer entfernt erreichen wir San Pisit. Der kambodschanische Mönch studiert gerade in Estland. Er hat sich mal öffentlich einen Verhaltenskodex für die Nutzung von Social Media für Mönche gewünscht. Allerdings sei es doch nicht so einfach, die Regeln der Religion einfach auf die digitale Welt zu übertragen. Buddhismus ist 2500 Jahre alt, deshalb hat Buddha uns keine speziellen Verhaltensweisen für soziale Netzwerke mitgegeben. Aber wir haben ja Prinzipien und die sollten wir versuchen zu übertragen auf Social Media. So sehen es viele Buddhisten in Kambodscha, denn so fest verankert ihre Traditionen in Südostasien sind, so rasant wachsen weiterhin die Userzahlen der Plattformen. Auch die Mönche steuern in eine digitale Zukunft.
Also auch die buddhistische Zukunft ist digital. Aber wie auch immer Sie uns hören, analog oder digital, empfehle ich hier noch den Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Unter anderem geht es um den Briefwechsel zwischen Consuelo und Antoine de Saint-Exupéry. Sie wissen schon, der mit dem kleinen Prinzen. Für die Redaktion von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz.